So, ja, wenn ihr beiden euch einmal kurz vorstellt.
Ja, mein Name ist Thomas Puger. Ich bin vom Deutschen Falcon Crest Fanclub, DFCF, und bin seit 1992 im Vorstand dieses Vereins.
Und mein Name ist Ingo Kuppers. Ich bin auch vom DFCF und bin ebenfalls, wie der Thomas, seit 1992 im Vorstand des DFCF.
Ja. Wie ist die Idee zu dem Fanclub eigentlich entstanden? Ich meine, 92 ist ja schon eine ganze Zeit zurück. Euch gibt's also schon sehr, sehr lange. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, einen Fanclub zu gründen?
Den Fanclub an sich gab es schon vorher. Es gab vorher einen Zusammenschluss von verschiedenen Fanclubs, der wurde 1986 gegründet. Und daraus ist dann letzten Endes der DFCF entstanden. Der lag dann seinerzeit in der Hand eines anderen Vorstands und dieser Vorstand ist dann 1992 zurückgetreten und hat dann die Geschäfte an uns abgegeben.
Ja, jetzt 92 war ja die Zeit, wo Internet und so weiter noch eigentlich kaum Thema war oder gar kein Thema war. Wie habt ihr da fungiert? Habt ihr das über Newsletter gemacht, über Magazine? Wie habt ihr da mit den ganzen Mitgliedern kommuniziert?
Also wir hatten in der damaligen Zeit eine Clubmagazinreihe, die wir zunächst halbjährlich aufgelegt hatten. Das war im Prinzip eine saisonbezogene Berichterstattung. Wir haben also pro Staffel der Serie ein Magazin herausgebracht, in dem sowohl Inhalt der Serie wiedergegeben wurde, episodenweise, als auch eine entsprechende Fotodokumentation erfolgt ist. Und es gab auch diverse Artikel zur Interpretation und Analyse der Serie.
Ja, wenn wir mal zu Falcon Crest gehen, wart ihr Fans der ersten Stunde?
Da kann ich zu sagen, eigentlich nicht, weil als die Serie im deutschen Fernsehen gestartet ist, ich glaube, das war 1983, da war ich persönlich jetzt noch zu jung, um da einzusteigen. Aber ich glaube, so ab der dritten oder vierten Staffel war ich praktisch dabei und dann auch kontinuierlich.
Also bei mir war es ähnlich, also ich war damals auch noch sehr jung, als die Serie in Deutschland gestartet hat. Ich kam durch einen Zufall zu Folge 99, also die erste Episode der fünften Saison, bin mehr oder weniger beim Umschalten von einer anderen Serie oder einem anderen Film, ich weiß es gar nicht mehr, was es war, reingestolpert und habe diesen Vorspann gesehen mit den Weinbergen und dieser herrlichen Architektur des viktorianischen Herrenhauses, in dem Angela gelebt hat.
Ja.
Und ich war so fasziniert erstmal allein von diesem visuellen Eindruck, dass ich gedacht habe, das gucke ich mir jetzt einfach mal an. Und nach und nach bin ich dann in die Story reingerutscht. Und ja, als es dann später in den Wiederholungen lief, dann konnte ich natürlich die ersten 98 Folgen sehen, die ich verpasst hatte.
Ja. Ist natürlich einiges nachzuholen gewesen dann.
Genau.
Falcon Crest hatte ja in Deutschland die Besonderheit, dass es im Vorabendprogramm lief. So rückwirkend betrachtet, wie würdet ihr das sehen? Fluch oder Segen für die Serie in Deutschland?
Ich würde sagen, eigentlich mehr Segen, weil zum damaligen Zeitpunkt waren, glaube ich, noch mehr Leute in dieser Zeit vor dem Fernseher als heutzutage. Damals gab es ja noch dieses spezielle WWF-Programm. Das war so ein ganzes Vorabendprogramm, das, glaube ich, von allen ARD Sendern zusammengestellt wurde, und ich glaube, das ist eher so die Zeit, wo sich die Familie mal vor dem Fernseher versammelt hat.
Ja.
Heutzutage ist.
Also ihr denkt, das hat der Serie jetzt nicht geschadet in Deutschland?
Ich würde sagen, nicht.
Ja.
Also es kommt drauf an, würde ich sagen. Man hat sicherlich ein anderes Publikum ansprechen können, als man es gekonnt hätte, wenn man einen Sendeplatz um 21 Uhr oder 21.45 Uhr, also klassische Sendezeiten in den 80ern für die anderen großen Soaps, für Dynasty und für Dallas gewählt hätte.
Ja.
Der große Vorteil, sage ich jetzt mal, an dem relativ frühen Sendeplatz, heute so retrospektiv betrachtet, ist letzten Endes, dass dadurch sehr viele junge Leute sich noch an die Serie erinnern. Also wäre die Serie damals auf einem Programmplatz um 22 Uhr beispielsweise gelaufen, kann ich mir kaum vorstellen, dass wir so viele Fans und auch Mitglieder hätten, die heute um die 30 sind.
Ja, jetzt sagtest du gerade, du hast zufällig mal den Vorspann gesehen und es hat dich fasziniert, da bist du hängen geblieben. Was machte für euch so den absoluten Reiz aus? Wie seid ihr richtig Fans geworden? Was die Machart der Serie, die Geschichte, war es ein Misch aus beiden? Was ist für euch, oder was unterscheidet Falcon Crest für euch von den anderen Serien, dass ihr sagt, nein, diese Serie ist unsere Nummer 1?
Das ist einfach hochwertiger produziert. Es wurde an Originaldrehorten gedreht, das macht schon mal auf jeden Fall aus, also nicht nur in Studios, oder es ist auch keine typische Containerserie. Dann die Auswahl der Schauspieler ist natürlich wesentlich hochkarätiger, als es bei anderen Serien der Fall war. Und natürlich die Storys.
Die Storys. Ja.
Also im Prinzip kann ich mich da nur vollumfänglich anschließen. Der visuelle Eindruck, den die Serie vermittelt, ist gigantisch. Und wenn man sich heute auch noch so einen alten Vorspann von Falcon Crest anschaut, besonders zum Beispiel den aus Staffel 6 oder aus Staffel 7, wo man das erste Mal auch mit Videonachbearbeitung gearbeitet hat, natürlich eine Technik, die damals noch in Kinderschuhen steckte,
ja.
Aber das hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und ich finde immer, man kann sich diese Serie auch heute noch anschauen, und man hat den Eindruck, auch wenn sich die Mode natürlich verändert hat und die Gestaltung von Serien generell verändert hat, es ist in gewisser Weise zeitlos geblieben und dadurch natürlich auch ein Klassiker. Und wie Ingo schon erwähnt hat, die hochkarätigen Stars, Gina Lollobrigida, Lana Turner, Kim Novak, alles Stars, die ja lange, lange Jahre erfolgreich waren, die in Hollywood Geschichte geschrieben haben, in einer solchen Vielzahl, wie sie uns bei Falcon Crest letzten Endes auf dem Silbertablett als Gäste präsentiert worden sind,
ja,
gab es das bei keiner anderen Serie.
Wo du jetzt gerade sagst, der Vorspann, also ich weiß, Sven hier neben mir ist, also wir sind beide, sag ich mal, Soap-Fans mit der ersten Stunde und mögen auch alle vier, aber was Sven immer wieder sagt, ist die Titelmelodie von Falcon Crest. Darfst du auch selber ruhig mal sagen.
Ach, ich darf auch was sagen, schön. Ja, die Titelmelodie ist ja genau, sie hat ja den gleichen Komponisten wie vom Denver-Clan, Bill Conti. Genau. Was mir allerdings bei Falcon Crest auffiel, ist zwei Sachen. Erstmal wurde die Titelmelodie in den Jahren immer pompöser. Also ich muss sagen, mein persönlicher Favorit ist von der 8. Staffel. Und dann kam ja eigentlich zur letzten Staffel dieser Knick, kann man sagen, wo sich die Musik komplett änderte. Praktisch rein in die 90er.
Ja. Seht ihr das auch so? Ist, wenn man so die vier Primetime-Soaps vergleicht, würdet ihr auch sagen, Falcon Crest hat die bombastische oder pompöseste Musik von allen?
Also ich denke schon. Ich meine, der Vergleich mit Dynasty ist sicherlich angebracht, zumal es der gleiche Komponist ist. Auch Dynasty hat eine sehr pompöse Musik, aber ich denke, bei Falcon Crest kommt da noch ein Tick mehr dazu. Und vor allem in Verbindung mit dieser Optik, die die Serie bietet. Also gerade auch die beiden Vorspänne aus Staffel 6 und 7, die ich gerade schon angesprochen habe, mit diesem gold-blaufarbenen Logo, mit ja diesen intensiven Farben, die letzten Endes auf den Reichtum der Channies und Jobertis und Agrettis anspielen. Diese Kombination aus allem, die macht's eigentlich. Und dementsprechend vermittelt die Serie halt einen sehr hochwertigen Eindruck. Und sie ist ja auch letzten Endes hochwertig. Also rein, wenn man sich das Budget anschaut, sicherlich nicht mehr zu vergleichen mit Serien, die heute produziert werden, aber man muss das natürlich vor dem Hintergrund der damaligen Zeit sehen. $1 Million pro Episode oder $1,5 Millionen pro Episode,
ja,
war natürlich viel Geld. Man darf nicht vergessen, in den 80ern Dollar zum Teil auf 5 D-Mark damals noch. Das war eine ganz andere Zeit.
Ja.
Und diese großen Investitionen haben sich natürlich nicht nur, sage ich jetzt mal, in der Musik und in dem Vorspann manifestiert, sondern gerade auch, was Ingo vorhin eben auch sehr ausführlich schon angesprochen hat, in der Verwendung dieser Drehorte.
Ja.
Nochmal eine Frage zur Musik, und zwar eben schon angesprochen auf die 8. Staffel und danach die Änderung zur letzten Staffel. Nachdem das Thema ja so richtig seinen absoluten, ja fast schon königlichen Höhepunkt erreicht hat in der 8. Staffel, kam ja da doch diese krasse Änderung. Was haltet ihr persönlich von der Titelmusik, also dem Stil der Titelmusik von der letzten Staffel?
Nun, es gab zu Beginn, beziehungsweise zum Ende der 6., der 8. Saison und dann zu Beginn der 9. Saison gab es Umstrukturierungen in der Produktionsfirma Leumer, und es kam schon zu Beginn der 8. Staffel ein neues Produktionsteam an die Reihe, die Serie produziert hat und dann gewisse Änderungen mit sich brachte. Das konnte man ja dann auch in den Geschichten in der 8. Staffel dann verfolgen. Und in der Anfang der 9. Staffel kam ein weiteres neues Produktionsteam an die Reihe, und die wollten sich also demonstrativ von den älteren Geschichten der Serie abheben und wollten Falcon Crest in ein neues Zeitalter führen. Und daher resultieren auch diese drastischen Änderungen nicht nur im Vorspann, sondern auch in der Besetzung und auch eben in der Titelmelodie.
war das eine Art Rettungsversuch, sage ich mal, weil Anfang der 90er, Ende der 80er fing ja die großen Soaps alle, die gerieten ja alle so ein bisschen ins Trudeln von den Einschaltquoten. War das von Lorimar auch so ein Versuch, Falcon Crest in eine neue Richtung, so in eine Richtung Next Generation zu bringen?
Also das mag sicherlich eines der Motive gewesen sein. Am Ende der siebten Saison bestand zunächst mal das große Problem, dass der Produzent, der die Staffeln 6 und 7 produziert hat, Jeff Freilich, das Budget über Gebühr strapaziert hatte. Jeff Freilich war jemand, der einen sehr hohen Produktionswert bieten wollte und dementsprechend hat er natürlich auch sehr viel investieren müssen, um die Serie gut zu machen und auf dem Laufenden zu halten.
Ja.
Das Problem, vor dem man am Ende der 1987-88er Saison stand, war, dass generell für alle Serien, die länger gelaufen waren, das Budget heruntergefahren wurde von Seiten der Produktionsfirma.
Ja.
Und man hat dann Jeff Freilich eine andere Serie zugewiesen, weil man dachte, man könne sich vielleicht mit einem anderen Executive Producer möglicherweise Produktionskosten ersparen.
Ja.
Michael Fallerman kam dann 1988 zur Serie und hat die Serie ja in eine neue Richtung geführt. Das ist zum Teil nicht gelungen. Also wenn man dran denkt, dass Anna Alicia herausgeschrieben wurde, die ja bei den Zuschauern äußerst beliebt war, das denke ich, war so der Anfang des Untergangs. Also die Überlegung, allein aus monetären Gesichtspunkten heraus einen Produzenten auszutauschen,
ja,
hat letzten Endes dazu geführt, dass die Serie, die ja noch bis zum Ende der siebten Saison relativ erfolgreich war, 25. Platz in den Nielsen-Ratings von um die 80 Serien, glaube ich, zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Das ist ja noch relativ gut für ein Format, das knappe 10 Jahre, wenn man von der Einführung von Dallas jetzt mal ausgeht, als der Mutter aller Primetime-Soap-Operas.
Ja.
Dann denke ich, hat Falcon Crest auch über einen langen Zeitraum ausgehalten und dann war dieser 25. Platz am Ende der Staffel 7 noch recht gut. Die Änderungen, die dann die neue Produktionscrew gemacht hat, führten leider zu einem desaströsen Absturz. Und diesen Absturz wollte Lorimar dann durch die Einführung eines weiteren neuen Produktionsteams in der 9. Saison ausmerzen. Also man hat versucht, diesen Fehler sozusagen rückgängig zu machen, aber das Problem war, man griff nicht mehr auf die vorherigen Leute zurück, die Serie groß und erfolgreich gemacht hatten, wie Earl Hanna oder Ernie Wallengren, sondern man suchte sich jetzt neue Personen, Produzenten von Miami Vice, von The Equalizer und
ja,
alle heißen, Bob Cochran, Joel Cernel, Jerry Thorpe. Diese Leute, man kann ihnen sicherlich nicht vorwerfen, dass sie die Serie absichtlich ruiniert haben, das wäre sicherlich vermessen. Sie haben aber sich ungenügend mit der Historie der Serie auseinandergesetzt, weil sie natürlich auch den Auftrag hatten, sozusagen ein leeres Blatt Papier zu beschreiben.
Ja.
Also das war der konkrete Auftrag, der von der Führungsebene von Lorimar kam, wobei man auch sagen muss, dass diese starken Änderungen ja in dem Zeitraum nicht nur Falcon Crest betroffen hat, sondern auch Dallas und Knots Landing, weil das einfach eine generelle Zeit des Umbruchs war.
Ja.
Gerade bei Lorimar auch sehr, sehr viel an Personal ausgetauscht worden war.
Also ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube am krassesten wurde die Budgetkürzung und die Änderung bei Dynasty oder beim Denver Clan eigentlich sichtbar, weil die haben, glaube ich, zum Schluss in der letzten Staffel ein Budget gehabt, was ungefähr auf Roseanne-Niveau lag, was der Serie halt diesen absoluten zum Schluss wirklich billig Look gegeben hat. Ich meine, bei Falcon Crest war es jetzt nicht ganz so extrem, bei Dallas eigentlich auch nicht. Man merkte halt, die Außenaufnahmen wurden ein bisschen weniger. Bei Dallas besonders wurden dann auch sehr viele Studioaufnahmen verwendet, aber der Look der Serie hat sich jetzt nicht so gravierend geändert wie zum Beispiel bei Dynasty, muss ich sagen.
Ich meine, bei Dynasty ist das Problem noch ein anderes. Dynasty ist ja nicht von Lorimar Productions, sondern von Aaron Spelling. Die Vorgehensweise, die Produktionsweise als solche war bei den Spelling-Seifenopern, insbesondere bei Dynasty, sowieso eine andere. Also da wurden von vornherein schon kaum Außenaufnahmen gedreht. Also die einzige Außenaufnahme, die auf Phil Lowley, also das ist dieses Haus der Carringtons, das in Wirklichkeit in der Nähe von San Francisco liegt, fand ja für den Pilotfilm statt. Alles andere waren später eingespielte Clips und man hat die Serie zu 80-85% im Studio produziert.
Ja.
Denkbar für die Serien von Lorimar. Dynasty war vom Produktionsniveau her, ohne das abqualifizieren zu wollen, eher mit einer Daytime Soap Opera vergleichbar. Und ich habe kürzlich für unser Magazin Falcon Crestors Tell It All, das ist ein Interviewmagazin, das wir immer zum Jahrestag der Serie am 4. Dezember herausbringen,
ja,
ein Interview geführt mit Camille Marchetta, die Executive Producer von Falcon Crest in der 8. Saison war und vorher bei Dallas maßgeblich an der Who Shot JR Storyline beteiligt war,
ja,
und in Dynasty die Moldavia-Storyline ausgearbeitet hatte. Also ein ganz alter Hase im Primetime-Geschäft, die letzten Endes alle diese Serien kennt. Und Camille Marchetta hat sich letzten Endes dahingehend geäußert, man hat einfach versucht, mit der Serie was Neues zu machen. Letzten Endes hier eine spanische, eine mexikanische Weinarbeiterfamilie einzuführen in Staffel 8 und die Serie damit in eine neue Richtung zu führen.
Ja.
Also ich glaube, diese Änderung an sich, Einführung neuer Charaktere und neue Storys mit sich zu bringen und so, ist an sich ja keine schlechte Idee. Das Problem ist nur, alteingesessene Charaktere dafür rauszuschreiben, die wirklich schon jahrelang dabei sind und bei den Zuschauern auch gut angekommen sind, war ganz einfach der falsche Weg.
Ja.
Weil, ich meine, die Serie war ausgelegt, darauf einen Einblick zu geben, ja, in das Leben der Reichen und Schönen und ihre Intrigen, die sie gegeneinander spinnen. Und dann in der 8. Staffel eine Winzerarbeiterfamilie da einzuführen, hat nicht so ganz in das Konzept der Serie gepasst.
Ja, ich meine, jede der großen Serien hatte so ihren, ja, Jump-the-Shark-Moment, sage ich jetzt mal. Also bei Dallas war es der Traum, bei Denver war es ohne Zweifel die Hochzeit. Gab es sowas Ähnliches denn auch bei Falcon Crest? So dieser Moment, wo die Zuschauer ein wenig überstrapaziert wurden?
Also am ehesten würde ich sagen, mit Beginn der 8. Saison, also wo man eigentlich einen Rückschritt gemacht hat, nachdem die Serie letzten Endes sich fortentwickelt hat, also nicht nur was die Handlung betrifft, was aber vor allem was auch die Aufnahmetechnik, die Gestaltung, die Hintergrundmusik betrifft. In Staffel 6 und 7 kam ja Mark Snow als Hintergrundkomponist, der fast alle Episoden mit einem Synthesizer hinterlegt hat,
ja,
damals revolutionär. Und in Saison 8 stieg man dann plötzlich wieder um auf pompöse, orchestrale Hintergrundmusik, auf eine letzten Endes veraltete Aufnahmetechnik, die das Ganze flacher und wenig tiefgehender erscheinen hat lassen. Und man ist auch zu Sets zurückgekehrt, letzten Endes, die allein von der Optik viel eher wieder in Richtung Anfang der 80er Jahre oder vielleicht sogar noch weiter zurückgingen, anstatt einen modernen Trend fortzusetzen.
Ja.
Und ich glaube, diese Entwicklung hat der Serie insgesamt geschadet. Wir erleben es immer wieder, dass Mitglieder uns schreiben oder über unsere Website auch andere Fans uns einfach kontaktieren und sagen, eigentlich ist es schade, dass nicht das Ende der 7. Saison das Ende der Serie war. Das war so ein toller emotionaler Cliffhanger. Man hätte so viele andere Möglichkeiten gehabt, daran anzuknüpfen, das irgendwie fortzusetzen, aber gleichwohl wäre es auch ein gutes Ende gewesen, ein interessantes Ende gewesen. Stattdessen kommt dann eine Saison 8, die sehr langsam und sehr sich sehr hinziehend da beginnt und eigentlich so über die ganze Staffel nicht so richtig in Fahrt kommt.
Ja.
Meiner Meinung nach trifft das zwar zu, was Thomas gerade gesagt hat, wobei meiner Meinung nach der größere Bruch natürlich Anfang der 9. Staffel kam. Ich finde, mit dem Ausscheiden von Susan Sullivan waren wirklich endgültig die guten Zeiten der Serie vorbei. Danach gab es eigentlich kein Zurück mehr. Also ich finde, am Ende der 8. Saison hätte man noch was aus den Geschichten machen können. Entweder alte Figuren wieder zurück in das Geschehen schreiben oder aber es noch irgendwie anders zu Ende führen können. Aber am Anfang der 9. Staffel fand ich, war keine Rückkehr mehr zu den alten Zeiten möglich.
Meint ihr auch, dass, wo du gerade die 9. Staffel ansprichst, weil in der letzten Staffel war ja auch Jane Wyman, Angela Channing, auch nicht mehr allzu so häufig zu sehen und in einigen Folgen auch gar nicht dabei, praktisch. Meint ihr, dass das noch zusätzlich auch der letzten Staffel geschadet hat?
Meiner Meinung nach schon. Es wurde dann, also nachdem Jane Wyman ausgestiegen ist aus gesundheitlichen Gründen, hat man sich dann mehr auf den Konflikt zwischen Richard und Michael Sharp eingespielt. Aber das konnte natürlich in keinster Weise dieselbe Tragweite entfalten, wie zum Beispiel die ganzen Konflikte zwischen Angela und anderen Familienmitgliedern, unter anderem auch Richard. Zumal ja eine Saison vorher noch rausgekommen ist, dass er ihr Sohn ist.
Ja, ja.
Also völlig zutreffend, was Ingo sagt. Ich denke, es ist halt so ein ganzes Sammelsurium an Problemen, das letzten Endes zu diesem absoluten Tiefgang in Staffel 9 geführt hatte. Man hätte sicherlich, auch wenn man Jane Wyman natürlich sehr, sehr vermisst hat in der letzten Staffel, das in irgendeiner Weise sozusagen ausgleichen können, wenn man mehr Bezug zur Vergangenheit gehabt hätte. Also sprich, wenn Anna Alicia und Susan Sullivan noch dabei gewesen wären, beispielsweise.
Ja.
Also gerade diese beiden auch sehr wichtigen Figuren rauszuschreiben, das war halt eine grundsätzliche Fehlentscheidung. Das muss man einfach so sehen.
Ja, ja. Wenn, sagen wir mal, die gesundheitlichen Probleme mit Jane Wyman nicht aufgetaucht wären, wäre es zu einer 10. Staffel gekommen oder wäre mit der 9. sowieso Schluss gewesen?
Das ist rein spekulativ.
Ja.
Also derartige Entscheidungen werden von den Studios und von dem entsprechenden Network, also in diesem Fall war es CBS, das Falcon Crest in den USA ausgestrahlt hat, relativ kurzfristig getroffen. Und zwar zum Teil sogar noch während der sogenannten Development Season. Das heißt, wenn die Staffel gelaufen ist, dann geht man in Entwicklung für eine nächste Staffel, macht ein Story Outline in Form einer sogenannten Bible. Möglicherweise gibt es sogar einen Auftrag, noch eine solche Bible zu erstellen als Grobkonzept und erst dann entscheidet der betreffende Sender noch in diesem Stadium, ob die Serie fortgesetzt wird oder nicht. Bei Flamingo Road, auch eine Serie von Lori Marr, war es beispielsweise so, wie mir von Jeff Freilich und Michael Fellerman, die auch dort die Serie mitproduziert haben, gesagt wurde, dass man noch die Party zum Abschluss der zweiten Staffel groß gefeiert hat in Erwartung einer dritten Saison und dass man Leuten im Fahrstuhl begegnet ist, die gesagt haben, oh, wir haben gerade vom Sender gehört, es gibt keine dritte Saison.
Oh, das ist natürlich böse. Bei Falcon Crest, wie war es spezifisch jetzt beim Fall Falcon Crest in der 9. Staffel, stand da fest, es ist die letzte zum Schluss oder wurde da schon geplant in Richtung 10. Staffel?
Es wurde nicht geplant. Es war eigentlich auch nicht geplant, dass Jane Wyman zurückkommen wird. Und nachdem die Einschaltquoten immer schlechter wurden, wurde die Serie ja auch nach Folge 224 abgesetzt. Obwohl die Folge, 223, Entschuldigung, obwohl 224 da bereits schon gedreht war.
Ja.
Das heißt, 224 wurde gar nicht mehr ausgestrahlt. Und letzten Endes hat sich Jane Wyman dann noch anders entschieden und dann ihre Rückkehr den Studios angekündigt. Und daraufhin wurde die Serie dann noch für 3 weitere Folgen gedreht, um die dann zu einem Ende zu bringen. Also ein Konzept für eine 10. Staffel gab es definitiv nicht mehr.
Also es war definitiv... Es stand fest, es ist das Ende dann.
Ja.
Hatte natürlich den Vorteil, man konnte es auf einer sehr guten Note beenden und nicht mit diesem bitteren Beigeschmack, dass viele Fäden halt offen bleiben und vieles bleibt halt in der Luft.
Das ist sicherlich richtig. Ich meine, das ist bei vielen anderen Serien ja leider so passiert. Und auch wenn man sich halt andere Serien jetzt anguckt, gab es natürlich halbherzige Versuche, das dann mit einer späteren Reunion sozusagen zu kitten. Ich meine, im Fall von Dallas ist es ganz gut gelungen, auch wenn ich persönlich jetzt kein Fan dieses ursprünglichen Cliffhangers des Serienendes bin,
ja.
Wo also J.R. Dieser Engel erscheint, oder der Teufel vielmehr,
ja.
Betrachtungsweise. Aber bei Dynasty ist das ja zum Beispiel absolut ins Lächerliche abgeglitten. Also die Reunion, denke ich, nehmen ja auch die echten Dynasty-Fans nicht ernst.
Ja. Also wir hatten gestern mit einem Kollegen von dem Dynasty Board gesprochen und er hält also auch den Reunion-Film für absolut daneben und lächerlich. Also selbst bei den Fans wird es absolut abgelehnt und es wirkt auch sehr halbgar und halbherzig.
Ja.
Und man hatte halt bei Falcon Crest, also die letzte Folge hatte ja schon ein sehr emotionelles Ende. Das war schon sehr, es endete auf einem sehr menschlichen Schlusspunkt, muss man sagen.
Es war eine Entscheidung von Jane Wyman selber.
Also ja.
Dieser Monolog, den sie am Schluss hält, der wurde von ihr selber geschrieben. Also auch nicht von irgendwelchen Produzenten oder so etwas erstellt worden, sondern das stammt aus ihrer Feder.
Jetzt gibt's ja wenn man so ein bisschen über Falcon Crest recherchiert, immer wieder Gerüchte, dass es da sehr böse Rivalitäten hinter den Kulissen gegeben hat. Also immer wieder liest man, Jane Wyman hätte die Fäden in der Hand gehabt und sie wäre gar nicht so unterschiedlich gewesen wie ihr alter Ego vor der Kamera.
Also ich habe ja zusammen mit unserem dritten Partner im Fanclub, mit Sascha Kurz, zahlreiche Interviews direkt in Los Angeles geführt mit vielen Mitgliedern der Besetzung und mit vielen Mitgliedern der Crew. Und ich kann versichern, dass uns gegenüber keine einzige dieser Stories wirklich bestätigt wurde. Im Gegenteil, man hat Jane Wyman immer als eine sehr kollegiale, zwar sehr zurückgezogene und ja, ich will nicht sagen kontaktscheue, aber zumindest im Privatleben jetzt nicht nicht sehr, ja, ich sag mal, sie hat nicht besonders viel mit der Crew oder mit den anderen Besetzungsmitgliedern privat unternommen.
Ja.
Abgesehen von den Standard-Grillfesten oder ähnlichen, die es halt im Laufe der Produktion hier und da mal bei einem Produzenten zu Hause gab. Aber sie wurde immer als eine sehr rücksichtsvolle, aber auch sehr fordernde Schauspielerin geschildert. Also sie hat sich durchaus die Freiheit genommen, andere auf irgendwelche Fehler hinzuweisen, aber nur mit dem künstlerischen Anspruch, die Serie besser zu machen.
Ja.
Es gab keine Kritik, die in irgendeiner Weise persönlich gewesen wäre, und auch diese häufige Fehde, die beispielsweise mit Robert Foxworth von der Presse immer wieder berichtet wurde, sie hätte sich aufgeregt, dass sie einen zu kurzen Wohnwagen, als sie im Napa Valley zu den Dreharbeiten waren, gehabt hätte, das traf auch nicht zu. Also uns wurde aus erster Hand geschildert von Mitgliedern am Set, dass es genau umgekehrt gewesen sei und Robert Foxworth sich darüber beschwert hätte, dass sein Wohnwagen kürzer sei als der von Jane Wyman, woraufhin Jane Wyman einfach über dieses Verhalten aufgebracht war, weil sie es einfach lächerlich fand.
Ja, gab es da nicht diese Geschichte, dass irgendjemand die Wohnwagen dann nachgemessen hat?
Also Robert Foxworth wird sie wohl nachgemessen haben, denn er war derjenige, der sich beschwert hat, seiner sei, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf,
ja,
in unserem Interviewmagazin im ersten Teil veröffentlicht, entweder waren es 3 oder 6 Inches, war sein Wohnanhänger kürzer als der von Jane Wyman, und das war der Stein des Anstoßes, und er ging zu der Produktionsleitung und hat sich beschwert und wollte einen gleich großen haben.
Gab es da denn noch andere interessante Geschichten hinter den Kulissen, andere Rivalitäten oder Fäden?
Sicherlich jede Menge. Wir haben da auch sehr, sehr, sehr ausführlich drüber berichtet. Ich glaube, das würde wahrscheinlich den Rahmen der Sendung sprengen, wenn wir jetzt alles Mögliche zitieren. Es gab sicherlich aber auch Geschichten, die einfach für die Presse konstruiert wurden. Also es wurde immer wieder von der Rivalität zwischen Sarah Douglas und Gina Lollobrigida berichtet, die, so sagt zumindest auch heute Sarah Douglas, mit der ich auch kürzlich erst gesprochen habe, völlig aus der Luft gegriffen war. Und von der die Schauspielerinnen selbst völlig überrascht waren, als sie in der Presse davon gelesen haben. Mhm. Aber es ist halt einfach toll, wenn der National Enquirer in den USA oder die Sun in Großbritannien über solche Leute irgendwas schreiben kann, das ja sehr konfliktbehaftet ist.
Ja, du sprichst sehr viel davon, dass du die Schauspieler oder auch die Produktionsassistenten oder auch Leute von der Crew interviewt hast. Hast du die persönlich getroffen oder waren es Telefoninterviews? Wie kann man sich das vorstellen?
Also normalerweise persönliche Interviews. Ich bin mit Earl Hander seit über 10 Jahren befreundet. Earl Hander ist der Erfinder von Falcon Crest und
ja,
ist auch der Erfinder von den Waltons, die auf seiner Kindheitsgeschichte basieren. Und Earl hat natürlich jede Menge Türen geöffnet. Wir haben Laura Johnson getroffen, Susan Sullivan, Chow Lee Chi, David Selby, Anna Alicia, also eine Vielzahl von Schauspielern. Das ist übrigens auch alles auf unserer Website, also man kann sich die Fotos gerne angucken, wenn man auf www.falconcrest.org geht.
Ja.
Und dann im Hauptmenü auf Fanclub und dann Specials klickt, dann findet man eine nach Jahren geordnete Übersicht und kann sich die ganzen Fotos mit den Stars angucken, Produzenten, Schauspieler etc., die wir getroffen haben und die wir bei dieser Gelegenheit natürlich sehr ausführlich interviewt haben.
Was schießt einem da jetzt auch als, nicht nur als Fanclubleiter, sondern auch als Fan durch den Kopf, wenn man diesen Personen plötzlich leibhaftig gegenübersteht?
Das ist sehr unterschiedlich. Also es kommt darauf an, wie gut man die Person natürlich im Vorfeld schon kennengelernt hat. Also bei Earl und mir war es zum Beispiel so, dass wir vorher schon recht häufig telefoniert hatten. Dann ist das persönliche Treffen natürlich nochmal was ganz anderes. Bei David Selby war es im Endeffekt so, dass ich ein einziges Telefonat mit seiner Frau vorher geführt hatte und wir dann zum Mittagessen am Sunset Boulevard verabredet waren. Das ist wirklich von Fall zu Fall verschieden. Wo ich wirklich nervös war, in Anführungszeichen, das war das Zusammentreffen mit Anna Alicia, weil ich also sie einfach ganz fantastisch finde,
ja.
In jeder Hinsicht. Oder auch mit Susan Sullivan, also auch eine meiner Lieblingsschauspielerinnen von Falcon Crest. Und das ist natürlich schon ein sehr prickelndes Gefühl, wenn man dann diesen Leuten gegenübersteht. Und vor allem auch hautnah zu erleben, wie sie denn in der Realität sind. Denn es gibt natürlich immer Leute, die sind sozusagen 99 oder 100% wie ihre Rolle. Andere sind aber im Privatleben so völlig anders. Und haben mit ihrer Rolle letzten Endes gar nichts gemeinsam.
Ja. Habt ihr denn auch die Locations besucht?
Sehr häufig. Also ich reise leidenschaftlich gern in die USA und war also im Napa Valley alleine jetzt, glaube ich, 5-mal und in Los Angeles müssten es 4-mal gewesen sein. Also alle paar Jahre reise ich dahin. Zum Teil auch, wie gesagt, mit Leuten vom Fanclub. Also das letzte Mal war jetzt unser dritter Mann hier im Bunde, im Vorstand, der Sascha Kurz mit dabei. Und auch das vorletzte Mal schon. Das ist ganz praktisch, weil man natürlich dann Interviews auch arbeitsteilig führen kann. Und wir haben auch intern eine gewisse Aufgabenverteilung. Also der Sascha Kurz ist auf dem Fachgebiet Architektur sehr bewandert und kann natürlich dann, wenn es ums Nachforschen von Drehorten und Identifizieren von bestimmten Gebäuden und Ähnlichem geht oder aus welchem Blickwinkel irgendwas gefilmt wurde, relativ viel dazu beitragen. Das ist ja auch ein Teil der Analyse, die wir auf unserer Website machen. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, wir haben eine Rubrik, die nennt sich Hinter den Kulissen.
Ja.
Im Episodenmenü, im Hauptmenü Serie. Und da wird jede Folge letzten Endes Stück für Stück analysiert im Hinblick auf Fehler, die bei den Dreharbeiten passiert sind. Also die typische Situation: aus der einen Filmrichtung ist das Glas halb voll, aus der anderen Filmrichtung ist das Glas halt nur noch ein Viertel voll,
ja.
Oder ähnliches. Also solche Continuity-Fehler. Aber es werden natürlich auch Episode für Episode die Drehorte aufgearbeitet.
Ja.
Und ganz viele dieser Weinkellereien gibt es natürlich auch heute noch. Und das kann man alles bei uns nachlesen.
Dieses wunderschöne, berühmte Falcon Crest Anwesen. Was ist eigentlich die wirkliche Geschichte des Hauses?
Wurde wohl erbaut im 19. Jahrhundert von einem Menschen namens Tiburcio Parrott, der darauf gegründet wohl auch dieser Vogel, der in dem Bleigasfenster im Treppenhaus des Hauses zu sehen ist. Es soll einen Papageien darstellen, weil Parrott auf Englisch heißt auf Deutsch Papagei.
Ja.
Und als es kursierte dann die Geschichte, als die Produzenten sich wohl nach einem Drehort umgeschaut haben für ihre neue Serie Falcon Crest, beziehungsweise damals noch für den Vorläufer, für den Pilotfilm The Vintage Years, hätten sie also dieses Anwesen gefunden und die Produzenten hätten diesen Vogel im Treppenhausfenster gesehen und haben ihn für einen Falken gehalten, obwohl es eigentlich einen Papageien darstellen soll. Die Initialen des Erbauers, TP, konnte man übrigens auch noch im Bleigasfenster über der Eingangstür sehen. Das war noch bis zur Staffel 4 wurde das sogar noch im Set nachgebaut, das in den Studios aufgebaut wurde. Danach hat man es dann einfach durch eine Darstellung von Weintrauben ersetzt.
Ja.
Und in den 70er Jahren, soweit ich weiß, hat es dann ein Michael Robbins gekauft, der das Weingut auch weiterhin so betrieben hat. Und ja, als dann die Produzenten auf ihn gestoßen sind, hat er das Weingut dann jeweils im Sommer an sie vermietet.
Ja. Also war es wirklich bewohnt?
Es war zu dem Zeitpunkt wirklich bewohnt, also das war das Familienwohnhaus der Robbins. Was er noch zusätzlich gemacht hat, ist, er hat diese Weinkellerei aufgebaut, die wir aus der Serie kennen, also nicht das viktorianische Herrenhaus, sondern die ein Stückchen dahinter liegende Kellerei. Das ist ein neues Gebäude, das wurde erst 1979 von Michael Robbins erbaut. Unter anderem, was ganz witzig ist, der Turm ist eine Replik des Rathauses von Disneyland.
Was ich an Falcon Crest immer sehr interessant fand als Serie, war, dass die Serie nie so over the top geworden ist wie vergleichbare Serien. Also ich sag mal, es gab natürlich auch Cliffhanger, aber man hat sich mit den Cliffhangern eigentlich nie ins eigene Fleisch geschnitten, sage ich mal. Wenn wir mal bei den Cliffhangern bleiben, was ist so absolut euer Favorit bei den Cliffhangern?
Meiner? Also eigentlich habe ich zwei. Den aus der vierten Staffel, als Richards Haus explodiert, und den aus der fünften Staffel, als das Erdbeben war.
Ja.
Also jeweils danach habe ich persönlich immer gefiebert auf die nächste Folge, um rauszufinden, was denn passiert ist, ob Richard und Maggie Anfang der fünften Staffel wirklich überlebt haben oder ob es das für die beiden gewesen sein soll. Und natürlich, wer nach dem Erdbeben Anfang der sechsten Staffel überlebt hat oder nicht. Wobei ich dazu sagen muss, dass nach Maggie Gilberti Channing mein persönlicher Favorit in der Serie Terry gewesen ist, ihre Schwester. Und es mich sehr getroffen hat, dass sie am Anfang der sechsten Saison ausgeschieden ist.
Ja.
Also bei mir ist es ein bisschen anders. Mein absoluter Favorit ist der Cliffhanger der Staffel 6. Also das ist der Moment, in dem Angela herausfindet, dass Richard ihr Sohn ist, weil das einfach die komplette Handlung der Serie sozusagen auf den Kopf stellt. Man hat 6 Jahre oder 5 Jahre, David Selby kam erst 1982 als Richard Channing zu Falcon Crest, damit gelebt sozusagen, dass Jacqueline Barrault, Lana Turner, seine Mutter ist. Und jetzt kommt also dieser Knaller, der auch filmisch sehr, sehr schön umgesetzt worden ist mit einem alten Clip aus einem Film von Jane Wyman, wo man also dann die junge Jane Wyman im Bett im Krankenhaus sieht und ein Arzt zu ihr kommt und ihr berichtet, dass ihr Kind gestorben sei. Das ist also eine ganz hervorragende Entscheidung der Produzenten gewesen, so einen Clip herauszusuchen und für die Serie zu verwenden. Und in diesem Cliffhanger passiert ja auch noch vieles andere. Das Auto mit Melissa fuhr in die Bucht von San Francisco. Maggies Baby Kevin war in Gefahr. Dan Fix hatte sich in dieses Auto begeben, lag auch im Wasser. Chase ist ins Wasser gesprungen, man wusste nicht, was passiert. Also das fand ich jetzt so den eigentlich aufregendsten Cliffhanger, weil er alles in Frage gestellt hat. Und man wusste eigentlich, mit der siebten Saison kommt jetzt irgendwas was Neues.
Ja.
Es ist nichts mehr so, wie es früher war. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist aber der Cliffhanger der Staffel 7. Das ist ein Cliffhanger gewesen, der nicht so spektakulär war, aber der meines Erachtens recht emotional gewesen ist. Die ganze Folge läuft ja auf die Erschießung von Richard Channing durch die 13, durch diese verbrecherische Organisation von Wirtschaftskriminellen hinaus. Am Ende erzählt Maggie ihren beiden Kindern, also Kevin und ihrem Adoptivsohn Michael, die Geschichte von den zwei Vätern, von Richard Channing und Chase Gilberti. Und anschließend trifft Angela auf einem europäischen Schloss in einem dunklen Raum, in dem sie 13 Kerzen entzündet, eine im Dunkeln sitzende Figur und fragt, ob er nicht lange genug gewartet hätte und wann er denn Maggie sagen wolle, dass er noch lebe. Das ist eine andere Art von Cliffhanger gewesen, meine ich, der jetzt weniger spektakulär war als die anderen, aber der emotional eben einen sehr berühren konnte.
Ja.
Der Witz an diesem Cliffhanger ist natürlich auch diese Anspielung auf das Ende von Flamingo Road, denn David Selby hat ja in Flamingo Road Michael Tyrone gespielt und es gab am Ende eine Art Wiederauferstehungsszene von Michael Tyrone, die in Deutschland leider weggeschnitten worden ist, die es aber im Original gibt. Und das war so sozusagen gleichzeitig ein Insider-Witz, eine Anspielung auf das Ende von Flamingo Road, das übrigens von David Selby selbst konzipiert wurde.
Ja, da sprichst du gerade ein interessantes Thema an, nämlich, dass die Serien in Deutschland teilweise ja ein bisschen verstümmelt oder auch die ARD würde jetzt sagen, nachbearbeitet wurden. Hat das den Falcon Crest vielleicht auch gerade aufgrund des frühen Sendeplatzes getroffen?
Hat es auf jeden Fall, weil im Vorabendprogramm wesentlich mehr Werbung eingespielt wurde, als es beispielsweise der Fall gewesen wäre, wenn die Serie abends um 9:30 oder um 10 Uhr gelaufen wäre. Ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt gab es noch gar keine Werbung in den Sendungen, jedenfalls nicht auf den öffentlich-rechtlichen.
Ja.
Natürlich, klar, wurden Szenen rausgeschnitten, teilweise wurden Szenen auch in andere Folgen verschoben oder so. Ist vollkommen unverständlich, wieso das überhaupt passiert ist. Es hat's getroffen, ohne Frage.
Wobei man im Ergebnis sagen muss, man hatte bei Falcon Crest jetzt relativ viel Glück noch. Also es betrifft eine gewisse, aber durchaus überschaubare Anzahl von Folgen, wo wirklich in der deutschen Version von der Handlung etwas fehlt. Viel schlimmer ist, dass die Übersetzung zum Teil natürlich auch, weil die Synchronsprecher immer versuchen müssen, in der Zeit zu bleiben, mit den Lippenbewegungen einigermaßen synchron zu gehen. Diese Übersetzungen sind im Endeffekt, wenn man sich das Original vergleichsweise anhört, häufig eine Katastrophe.
Ja.
Ich erinnere mich an eine Szene, die besonders blödsinnig ist. Es gibt eine Szene in Staffel 7. Chao Li liegt im Krankenhaus. Währenddessen wird Angela von einem anderen Chauffeur zu einem Anwesen von Carlton Travis gebracht. Sie steigt dort aus und sie sagt am Ende im amerikanischen Original zu Richard, so diese Aufforderung, gehen wir jetzt, sollen wir jetzt mal, shall we? Und im Deutschen übersetzt man dann hier plötzlich Chao Li.
Chao Li ist in der ganzen
oh mein Gott.
Vollkommen unverständlich und Dinge, also das ist nur die Spitze des Eisbergs, ähnliche Dinge gibt es in jeder Folge und es ist grauenhaft, es ist wirklich grauenhaft und was auch ganz, ganz fürchterlich ist für jeden Fernsehpuristen, der gerne eine Version am liebsten im Original, sage ich jetzt mal, angucken würde, ist natürlich, was man in Deutschland zumindest ab Staffel 4 mit dem Vorspann gemacht hat, nämlich, dass man Personen, die im Original nicht drin waren, wie Gina Lollobrigida oder Morgan Fairchild oder Kim Novak und Rod Taylor, Ursula Andress und so weiter, in einen deutschen Vorspann hineinmanipuliert hat und dafür andere Teile des Vorspanns entfernt hat. Insbesondere auch über die ganze Serie hinweg die englischen Credits am Ende für die Produzenten, created by Earl Hamner oder produced by John Perry und so weiter, einfach weggeschnitten hat.
Ja, gab es da auch Sachen, die... Bei Denver gab es ja zum Beispiel diese berühmte Nazi-Schatzgeschichte in der 9. Staffel, die ja komplett wegsynchronisiert wurde.
Eine Kopie aus Falcon Crest im Übrigen.
Ja, gab es da sowas Ähnliches, wollte ich gerade fragen, wo auch Synchron, ja Zensur will ich jetzt nicht sagen, aber wo die Synchro ein bisschen geglättet hat?
Also da fällt mir jetzt spontan ehrlich gesagt nichts zu ein. Ingo, dir?
Nee, leider nicht.
Also es gibt sicherlich immer wieder sinnentstellende Synchronisationen oder Synchronisationen, bei denen man merkt, die haben das Englisch nicht verstanden oder sie haben einen bestimmten Namen nicht verstanden und dann irgendwas anderes draus gemacht. Aber das ist jetzt eine bewusste Entfremdung der Handlung sozusagen gegeben hätte durch die Synchronisation.
Ja.
Das nicht. Also wenn, dann hat man ganze Szenen geschnitten, wie zum Beispiel Maggies Albtraum Anfang der Staffel 6, als sie sich in ihrem Traum an die Vergewaltigung durch Jeff Wainwright erinnert und vor ihrem geistigen Auge sich der Kopf von Jeff Wainwright in Chase Gioberti verwandelt.
Ja.
Das hat man in Deutschland rausgeschnitten mit der Begründung, das sei fürs Vorabendprogramm zu brutal. Genauso wie man eine erotische Szene zwischen Lorenzo Lamas und Christian Alfonso Anfang der Staffel 9, die beiden waren in der Sauna und es kam zu einem erotischen Moment, das hat man auch herausgeschnitten, weil man einfach fand, dass das, also so zumindest die Bavaria Studios und die ARD damals, weil man fand, dass das fürs Vorabendprogramm ungeeignet sei.
Ja, also die Serie kam dann noch etwas ungeschorener davon, sage ich mal, als jetzt Dallas.
Im Wesentlichen ja, weil bei Dallas, soweit mir bekannt ist, fehlen ja pro Folge etwa 3 Minuten,
ja.
Weil man dieses 45-Minuten-Zeitraster wollte, damals Tagesthemen 22.30 Uhr, Dallas der 21.45 Uhr Sendeplatz und das passte halt einfach nicht mit dem amerikanischen Format, denn es sind alles One-Hour-Shows, das heißt inklusive Werbung beträgt Sendezeit 1 Stunde, die Netto-Spielzeit variiert je nach Folge zwischen 48 und 52 Minuten.
Ja. Also hat man da hat man also wirklich damals ordentlich die Schere angesetzt. Das habe ich ja schon.
3 Minuten kann man sagen, fehlen wohl im Durchschnitt bei jeder Dallas-Folge. Wobei man einen Aspekt nicht außer Acht lassen darf, die Folgen auf PAL, also dem Fernsehsystem, das in Europa verwendet wird, diese Folgen laufen mit einer Beschleunigung von 4%. Das liegt an der Übertragung, am sogenannten Telesign Transfer. Ursprünglich ist das ganze Filmmaterial ja auf echtem Film gewesen. Diese Serien wurden ja nicht auf Video produziert, sondern zunächst auf Film.
Ja.
Und dann musste das natürlich übertragen werden, wobei man eine Übertragung eben für den amerikanischen Markt gemacht hat, auf NTSC, das ist sozusagen die Originalfassung, und eben dann eine PAL-Version. Und die PAL-Version läuft 4% schneller, das ist bei jeder Serie so, auch heute noch, wenn unterschiedlich produziert wird. Man merkt aber als Zuschauer mit dem menschlichen Auge und auch vom Gehör her, wenn man nicht den direkten Vergleich mit der NTSC-Version hat, diesen Unterschied nicht.
Ja, um nochmal auf euren Fanclub zu kommen. Ich vermute mal, ihr macht ja auch jährliche oder halbjährliche Fantreffen.
Also das machen wir nicht.
Nein, nicht.
Der Grund ist einfach der, dass wir weltweit der einzige operierende Fanclub sind und unsere Mitglieder sich nicht nur aus deutschen Mitgliedern zusammensetzen, sondern vor allem, also wir haben Leute aus Spanien, wir haben Leute aus Irland, aus Großbritannien, aus den USA. Das lässt sich schlecht umsetzen. Wir hatten in früherer Zeit, wo wir auch mehr Mitglieder noch hatten, wo sich das Clubgeschehen letzten Endes nur auf Deutschland konzentriert hat, einige Male auch den Versuch unternommen, ein Fantreffen zu machen. Das Problem ist natürlich, das sind die Kosten.
Ja.
Uns ist bewusst geworden, dass Fans zwar ganz gerne Geld ausgeben, in Anführungszeichen für irgendwelche Sammlerstücke oder Ähnliches, aber dass die Bereitschaft, ein Wochenende in einem Kongresshotel zu verbringen, um da sich, was weiß ich, wie auch immer es geartet ist, einfach reden miteinander über Falcon Crest oder sich einen Vortrag anzuhören oder gemeinsam die Serie anzugucken oder was auch immer man bieten möchte, dass da kaum jemand ein paar hundert D-Mark oder 100 Euro ausgeben möchte. Man hat ja immer eine enorm lange Anreise, Übernachtungskosten und so weiter.
Ja, also ihr habt es deswegen sein lassen.
Wir haben deswegen davon Abstand genommen und als wir vor knapp 5 Jahren die Website eingeführt haben, fanden wir, dass es eigentlich eine gute Möglichkeit ist, um die Fans weltweit anzusprechen und da letzten Endes auch immer als Ansprechpartner für die Fans da zu sein.
Ja.
Wir haben bewusst auch auf die Einrichtung eines Forums verzichtet, weil wir die Erfahrung gemacht haben mit anderen Foren im Internet, dass das häufig sehr ins Triviale abgleitet, also ohne das jetzt auf bestimmte Foren beziehen zu wollen, aber das ist eine natürliche Tendenz, glaube ich, wenn Leute irgendwas reinschreiben, die vom Thema wenig Ahnung haben oder die einfach aus Blödsinn irgendwelche Werbelinks reinsetzen. Wir haben die Erfahrung mit unserem Gästebuch gemacht, dass das nach ein paar Wochen zugemüllt wurde mit Spam. Das sind Dinge, die wir verhindern wollten und wir wollten das kontrollieren und dementsprechend, denke ich, ist es so, als Basis für die Fans, wir bieten Informationen, jeder kann auf uns zukommen, wir liefern gerne Informationen, das ist auf diese Weise nach unserem Verständnis geeigneter.
Ja.
Das noch kurz, um nachzutragen, Thomas hat gerade von kontrollieren gesprochen, uns liegt natürlich nichts daran, irgendeinem Fan den Mund zu verbieten oder irgendwelche Beiträge zu verhindern, es geht nur darum, wir haben einen gewissen Anspruch an die Website soll eine gewisse Qualität transportieren. Und ich finde, das tut sie auch anhand der Recherche, die hinter unseren Beiträgen steckt und die Qualität des Materials, die dargestellt wird, angefangen von den Fotos über die Textdarstellung und so weiter. Und diese Qualität soll einfach aufrechterhalten werden.
Ja.
Und wenn wir jedem erlauben, unsere Website irgendwie zu editieren oder so, besteht da die Gefahr, dass diese Qualität irgendwie nicht mehr gewährleistet ist.
Ja, man hat leider über ein Forum ein gewisses Maß an Kontrolle natürlich, aber man müsste es ja eigentlich 24 Stunden überwachen, um sicherzugehen, dass da nichts Unflätiges oder Unpassendes reinkommt. Und ich sehe es ja auf anderen Foren auch und ich denke mal, das ist einfach ein allgemeines Problem, was jeder Webseitenbetreiber kennt, dass man nie sicher ist vor irgendwelchen schrägen Internetgestalten oder auch vor Spam oder naja, manche Leute haben halt etwas anderen Anspruch an ihre Beiträge und das führt dann auch sehr schnell zu Problemen. Ich meine, das Thema kennen wir, glaube ich, alle.
Yeah.
Insbesondere darf man natürlich auch die rechtliche Problematik nicht vergessen, denn wenn man über ein Forum oder über ein Gästebuch die Möglichkeit eröffnet für andere Leute, möglicherweise auch Beleidigungen oder Ähnliches zu veröffentlichen, dann ist man natürlich sehr schnell in einer zivilrechtlichen Haftung drin. Vom Strafrecht will ich jetzt gar nicht reden.
Ja, ja. Wenn wir mal zurück in die 80er gehen, die ganzen vier großen Soaps. Wir hatten jetzt kurz vorher noch mit einem Kollegen gesprochen, der sich wissenschaftlich mit der Materie auseinandersetzt und ich habe ihn gefragt, diese Serien, wenn sie denn heute nochmal aufgelegt werden würden, aktualisiert vielleicht an die momentanen Gegebenheiten, ob sie einen Erfolg hätten. Da würde mich jetzt mal eure Meinung zu interessieren. Falcon Crest etwas modernisiert in der heutigen Zeit transportiert ins Jahr 2008. Würdet ihr sagen ja oder nein?
Es kommt darauf an, was genau mit modernisiert gemeint ist. Ob es nur die Aufmachung ist mit denselben Storys, ob es dieselben Darsteller sein sollen, nur mit anderen Geschichten oder so etwas.
Ja, ich denke einfach mal, dass man die Geschichten an die heutige Zeit anpasst, vielleicht ein paar aktuelle Gegebenheiten, aber ansonsten alles so lässt, wie es ist. Schauspieler, Location.
Also ich glaube, es ist natürlich ein Problem, dass sich die Welt sehr verändert hat seitdem. Man muss diese Serien immer vor dem Hintergrund des damaligen Zeitgeistes sehen. Und wir können diese Situation von damals sicherlich nicht mehr kopieren. Ich meine, dass generell in den 90ern und auch jetzt in den letzten 8, 9, 10 Jahren die Tendenz zu episodisch ausgearbeiteten Serien, die in sich episodisch abgeschlossen sind, wesentlich stärker geworden ist.
Ja.
Und zwar einfach vor dem Hintergrund, dass es für die Produktionsfirmen und für die Sender damit wesentlich einfacher ist, weil man natürlich nicht sonderlich viel Rücksicht nehmen muss auf vergangene Handlungsstränge. Das heißt, das Autorenteam ist im Zweifel relativ schnell austauschbar. Man kann auf billigere Leute sozusagen zurückgreifen, indem man einfach häufiger wechselt oder sie mit entsprechendem Gagenpoker, halt Negativ-Gagenpoker unter Druck setzt. Man hat natürlich auch vom Zielpublikum her ein wesentlich einfacheres Spiel. Denn eine Serie wie Falcon Crest, die muss man letzten Endes von vorne bis hinten angucken oder zumindest eine ganze Staffel lang. Wenn man zwei, drei Folgen irgendwo in der Mitte verpasst, die Handlung war so komplex, man kam ja nicht mehr mit. Man musste sich anderweitig helfen, also indem man entweder eine Zusammenfassung gelesen hat oder ähnliches, weil halt einfach so viel passiert ist. In einer Serie, die episodenweise erzählt, hat man das Problem natürlich nicht. Und heute in unserer hektischen Welt, wo jeder kaum noch Zeit hat, ist es natürlich schwierig, jede Woche um 17.45 Uhr oder um 21.20 Uhr oder wann auch immer der Programmplatz sein mag, zu Hause zu sein, sich vor den Fernseher zu setzen und genau diese Serie im vorgesehenen Rhythmus anzugucken.
Ja.
Das ist insofern natürlich dann mit episodisch abgeschlossenen Serien wesentlich einfacher geworden. Aber ich glaube, es gibt, und das zeigt sich bei Serien wie ER, die ja prinzipiell auch episodisch abgeschlossen sind, oder auch jetzt bei CSI Miami, es gibt durchaus in diesen Serien heute wieder die Tendenz, kleinere Handlungsstränge über das Privatleben der Charaktere beispielsweise als roten Faden trotzdem über eine Saison oder vielleicht sogar über mehrere Staffeln im Hintergrund durchzuziehen. Also wenn man bei CSI Miami zum Beispiel an die Story aus der Vergangenheit mit Horatio Caine, mit David Caruso und seinem Bruder Raymond denkt. Das hat sich ja über ganz lange Zeit hinweggezogen und in manchen Folgen wurde es gar nicht beleuchtet, in anderen Folgen war wieder die Rede davon. Ich glaube, das Publikum, das einen gewissen Anspruch hat, ich rede nicht von der Masse, ich rede von den Leuten, die, sage ich jetzt mal, nicht eine Serie nur rein zum Konsum betrachten, sondern die vielleicht auch hinterfragen. Dieses Publikum hat es ganz gerne, wenn Handlungsstränge komplexer angelegt sind.
Ja.
Aber ich glaube, dass es für die Masse problematisch ist. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass es sicherlich mit der Reinform der klassischen Seifenoper etwas schwierig ist. Ich habe aber auch keinen Zweifel dran, wenn man es richtig anstellt, könnte man das durchaus zu Erfolg führen. Wobei man sich nicht Zahlen aus den 80ern erwarten darf.
Das ist ganz klar. Das, ich denke,
damals gab es drei Programme oder
genau.
In den USA, dass man heute rein rechnerisch keinen Marktanteil von 30% oder 40% mehr mit einem Programm erzielen kann, das ist völlig klar.
Ja.
Wenn ihr jetzt so die großen vier Soaps, wie man ja immer so schön sagt, aus den 80ern, also Dallas Dynasty, Knots Landing und Falcon Crest, so miteinander vergleicht, seid ihr der Meinung, dass Falcon Crest die bodenständigste von allen war und was hat sie von den anderen dreien besonders, mal abgesehen davon, dass es zum Beispiel im Gegensatz zu Dallas und Denver halt eben nicht um Öl ging, was hat sie besonders von den anderen dreien unterschieden?
Ich glaube, da kann Thomas eine kompetentere Bewertung abgeben, weil ich außer Falcon Crest die anderen drei nicht geschaut habe.
Ja gut, also ich habe alle angeguckt, auch die kleineren Flamingo Road beispielsweise und natürlich die Colbys, die sozusagen das Anhängsel zu Dynasty sind. Ich habe sie alle verschlungen, in Anführungszeichen, in den 80ern. Sie haben mir alle gefallen. Die eine Serie mehr, die andere weniger. Falcon Crest natürlich wird immer meine Nummer 1 bleiben.
Ja.
Ich denke, die bodenständigste war Warner's Landing.
Ja.
Sicherlich auch langfristig gesehen ist das Potenzial für eine Wiederholung von Warner's Landing, egal in welchem Staat, immer das Beste. Außer in Deutschland natürlich, wo man die Serie mit einem sehr schlechten Programmplatz 10 Jahre nach ihrer Einführung in den USA das erste Mal ausgestrahlt hat und damit letzten Endes gleich von vornherein beerdigt hat.
Ja.
Warner's Landing, wie gesagt, meines Erachtens die bodenständigste Serie, ganz einfach, weil es um diese 4, 5 Familien in aus der Mittelschicht in einem Vorort von Los Angeles, das ist letzten Endes theoretisch austauschbar, das könnte auch ein Vorort von Minneapolis oder ein Vorort von Tallahassee oder was auch immer sein.
Ja.
Und die Stories sind eher mitten aus dem Leben, sage ich jetzt mal.
Ja.
Falcon Crest war nicht over the top wie Dynasty, aber Falcon Crest spielte natürlich in einer vergleichbaren Liga wie Dallas und Dynasty. Ich glaube, dass das, was Falcon Crest besonders attraktiv gemacht hat, ist genau das, was ich schon am Anfang des Interviews angesprochen habe. Dieses Weinanbaugebiet, das einfach eine so viel schönere und interessantere Optik zunächst mal bietet. Also das ist, denke ich, ein ganz, ganz reizvoller Punkt an der Serie. Was Ingo auch angesprochen hat, dass man nicht in einem Containerstudio gedreht hat, dass man nicht sozusagen die ganze Serie nur in Los Angeles irgendwo gefilmt hat, sondern gerade dieses aufwendige Einsetzen der Drehorte. Wenn man heute ins Napa Valley reist, jede zweite Person, die sie dort auf Falcon Crest ansprechen, verbindet mit Falcon Crest wunderbare Erinnerungen, weil sie entweder als Statisten fungiert haben, weil sie ihr Restaurant an die Crew vermietet hatten, weil sie irgendjemand in ihrem Hotel untergebracht hatten. Da gab es ganz viele persönliche Berührungspunkte mit der Bevölkerung vor Ort. Die Serie hat sich, was die Handlung angeht, sicherlich nicht drastisch, sage ich jetzt mal, von Dallas oder von Dynasty unterschieden. Die Machart oder die Grundkonzeption, die Ideologie, die dahinter stand, die ist ja doch bei allen relativ ähnlich. Aber ich glaube, dass Falcon Crest die Stories im Vergleich zu Dynasty vor allem sehr, sehr gut umgesetzt hat. Ungereimtheiten gibt es natürlich in jeder dieser Serien. Das ist ein natürlicher Prozess, denn wir wissen ja alle, auch heute in den Serien, die Autoren werden relativ schnell immer wieder ausgetauscht, Produzenten wechseln. Man müsste sich also bis ins letzte Detail einlesen. Das kann man nicht, wenn man bei Folge 200 verpflichtet wird, für in 3 Wochen ein Drehbuch abzuliefern. Da kann ich keine 199 Folgen vorher lesen. Das geht nicht. Also, dass dadurch Ungereimtheiten in der Handlung zustande kommen, an diesem Problem leiden sicherlich alle dieser Serien.
Ja.
Ich denke, dass das Problem, also bei Dynasty insbesondere, sehr augenscheinlich geworden ist, diese ganzen Ungereimtheiten einerseits durch die ständigen Besetzungsveränderungen, die es gab. Es wurden ja alle Kinder von Blake und Alexis ausgetauscht.
Ja.
Nur jetzt mal als der größte Hingucker sozusagen. Aber auch die Handlung an sich, also wenn man das mal hinterfragt hat, wie auch die Chronologie und der zeitliche Ablauf im Hintergrund gewesen sein soll, dann kommt man bei Dynasty absolut ins Schleudern.
Ja.
Bei Dallas ist der große Knackpunkt die Dream Season, also die Problematik, dass Bobby plötzlich am Morgen in der Dusche steht und Pamela feststellt, sie hat eine ganze Staffel nur geträumt. Das ist sicherlich der Punkt, an dem Dallas absolut seine Glaubwürdigkeit verloren hat.
Ja.
Nach wie vor gerne geguckt, muss ich sagen. Und ich meine, diese Dream Season ist sicherlich auch revolutionär und dementsprechend natürlich auch als Revolution in die Fernsehgeschichte eingegangen und jeder redet heute drüber.
Ja.
Aber es ist sicherlich das, was der Serie das Genick gebrochen hat. Und das große Problem bei Knots Landing ist meines Erachtens, dass Knots Landing in dieser absoluten Zwickmühle dann gefangen war. Aus dieser Traumsaison von Dallas kam man ja nicht mehr raus, weil Gary auch zu Bobbys Beerdigung gereist ist und damit für eine Folge, glaube ich, war es Knots Landing verlassen und hat und nach Dallas eben kam. Und Verlaine hat eines ihrer Kinder nach Bobby benannt, in Erinnerung an den verstorbenen Schwager und ähnliches. da gab es natürlich jede Menge Berührungspunkte. Und nachdem Bobby wieder zurück war, konnte man natürlich in Nuts Landing nicht auch nur sagen, hier hat eine Figur ein Jahr lang geträumt.
Also denn Pam hätte für beide geträumt dann.
Ja, ja. Also man hat letzten Endes dann die Serien ab dem Zeitpunkt völlig getrennt.
Ja.
Das führte natürlich auch zu einem enormen logischen Bruch in Nuts Landing. Ich glaube, dass Falcon Crest, auch wenn es logische Brüche gibt und man kann jede Menge davon gerade in unserem Bereich hinter den Kulissen auf der Website nachlesen, dass es trotzdem geschafft hat, jedes Jahr interessante und neue Geschichten zu liefern, sich damit aber nicht in unlösbare Widersprüche zu verstricken.
Ja.
Und insgesamt, also die schauspielerische Leistung war einfach großartig, wenn man sich Darsteller ansieht, wie die verstorbene Jane Wyman, das ist ja wirklich fantastisch gewesen, oder David Selby, also das ist ja mein persönlicher Favorit bei Falcon Crest, weil diese Rolle so komplex ist und ich denke, das liegt natürlich auch, wenn die Ausarbeitung von Earl Hamner, der die Figur von Richard Channing erfunden hat, schon sehr gut war. Es liegt sicherlich in erster Linie an David Selby, der das mit seiner grüblerischen Art sehr, sehr, sehr interessant rübergebracht hat. Eine Figur, die so vielschichtig ist, die einerseits absolut brutal und eiskalt im Geschäftsleben ist, aber auf der anderen Seite auch voller Emotionen und sehr, sehr verletzlich
und immer auf Milch der anderen. Trinkt. Immer sein Glas Milch dabei hatte.
Genau, genau.
Eine habe ich noch. Und zwar ist ja schon das Grundthema, unterscheidet Falcon Crest ja schon, also der Weinanbau anstelle von Öl. Jetzt mal eine rein hypothetische Frage an euch beide. Und zwar, bei Dallas und Dynasty ging es ja um Öl. Glaubt ihr, wenn man jetzt noch als dritte Serie Falcon Crest auch ins Ölgeschäft reingesteckt hätte, anstatt des Weinanbaus, glaubt ihr, dass Falcon Crest dann auch dieser Erfolg geworden wäre? Rein hypothetisch.
Thomas? Also, ich halte immer relativ wenig davon, hypothetische Fragen zu beantworten, weil wir alle keine Hellseher sind.
Ja.
Also, ich kann nur eine rein persönliche Einschätzung abgeben. Ich meine, am Anfang hat man ja auch gedacht, dass Dynasty letzten Endes nur ein blasser Verschnitt von Dallas werden sollte, nachdem der vorläufige Titel, das war ja ursprünglich Oil, schon bekannt gegeben worden war. Es hat ja keiner so ernsthaft gedacht, dass das, dass man sozusagen auf den Fahrzug von Dallas aufspringen könnte und eine Serie, die zunächst mal wie ein Abklatsch klingt, erfolgreich werden würde. Dynasty hat unter Beweis gestellt, dass es sehr wohl ging, dass es aber auch mit Höhen und Tiefen verbunden war, natürlich wie bei jeder anderen Serie. Ob das bei Falcon Crest funktioniert hätte, wenn man es nochmal so gemacht hätte, weiß ich nicht. Ich glaube, es hat aber auch ernsthaft niemand in Erwägung gezogen. Also die ursprünglichen Konzepte waren immer auf Weinanbau ausgelegt und ich glaube, das war natürlich auch schon mit dem Hintergedanken, dass man eine Gegend der Vereinigten Staaten präsentieren kann, die touristisch zu dem Zeitpunkt noch nicht sonderlich erschlossen war, die aber ein sozusagen der Hit werden konnte durch eine solche Serie und die einfach ein optisch sehr, sehr ansprechendes Bild für die Produzenten geboten hat.
Ja.
Dallas war ja die Machart letzten Endes genau die gleiche. Rollmore Productions hat auch bei Dallas die ersten 10 bis 12 Episoden einer jeden Staffel in Dallas gedreht. Der visuelle Eindruck, den man von einer Dallas-Folge bekommt, ist aber ein völlig anderer als bei Falcon Crest.
Ja, ja.
Also allein wenn man sich die South Fork Ranch und ihre Umgebung anguckt, na, natürlich ist das nett, das will ich ja gar nicht in Abrede stellen, aber das ist halt einfach flaches Land und Weidefläche. Auf der anderen Seite, wenn man sich Falcon Crest anguckt, hat man eine Vielzahl von unterschiedlicher Häusern mit unterschiedlicher Architektur, eben das viktorianische Herrenhaus allen voran, dann dieses Gioberti-Haus, das alte Sandsteinhaus, das so burgähnlich aussieht, und all das andere, was das Napa und das Sonoma Valley in Nordkalifornien eben zu bieten haben. Die ganzen Einflüsse der italienischen, der spanischen, der französischen Einwanderer, der deutschen Einwanderer im Übrigen auch.
Ja.
Also wirklich ein ein sehr interessanter Aspekt der Serie, finde ich.
Wenn wir mal, jetzt nicht ganz hypothetisch, ich sag mal, wir haben ja in der Sendung auch ein bisschen was Quizmäßiges vorbereitet. Und wir haben eine Frage, die wir eigentlich jedem stellen.
Jetzt müssen wir es eigentlich auf drei ausweiten.
Jetzt müssten wir es eigentlich aus drei ausweiten. Also werde ich die Frage zweigeteilt stellen. Es gab ja mal in den 80ern das Gerücht, es würde zum Gipfeltreffen GR Alexis kommen. Euer Bauchgefühl, wenn es passieren würde, sagen wir mal, die beiden treffen sich, wer würde gewinnen? Wer würde den anderen ausstechen?
GR und Alexis. Ich würde sagen Alexis. Also wie gesagt, ich muss gestehen, ich habe Dallas und Dynasty nicht wirklich geschaut, aber hier und da mal die ein oder andere Episode. Und ja, ich fand die paar Episoden, die ich mit Alexis gesehen habe, da war sie so zynisch und so so redegewandt, dass die JR meiner Meinung nach in die Tasche gesteckt hätte.
Ja.
Also die Frage ist ja in der Tat rein hypothetisch, weil das ja schon zwei unterschiedliche Produktionsfirmen waren, die erbitterte Gegner waren in den 1980ern. Und es dieses Gipfeltreffen also definitiv nie gegeben hätte, auch wenn das vielleicht der Inquirer oder welche Zeitschrift es auch immer war, vielleicht mal wieder so dargestellt hatte. Es kommt darauf an, wie die Autoren das umgesetzt hätten. Also ich glaube nicht, dass man rein aufgrund der Figuren von vornherein sagen könnte, das wäre der Favorit gewesen.
Ja, es gibt ja bei den Soaps immer eine Besonderheit und das ist, dass die Zuschauer immer sehr stark mit den, in Anführungsstrichen, Fieslingen sympathisieren. Woher kommt das eurer Meinung nach?
Ich glaube, jeder hat so eine gewisse Art von schwarzem Humor in seinem Leben und man kann das ja oft in seinem eigenen Leben nicht ausleben. Das sind vielleicht so unterschwellige Bedürfnisse, die man gerne ausleben würde, aber die man im eigenen Berufs- und Privatleben schwer oder gar nicht ausleben kann. Und sind wir doch mal ehrlich, also eine Figur, die nur immer lieb und nett ist, die ist einfach uninteressant.
Ja, natürlich.
Eine Figur, ich habe ja vorhin Richard Channing angesprochen, der ist das Paradebeispiel. Das ist jemand, der ist nicht nur böse und das ist auch jemand, der ist nicht nur gut, sondern der hat eine Vielzahl von sehr positiven Eigenschaften, aber im Vordergrund stehen natürlich auch immer, gerade weil Falcon Crest natürlich auf Konflikt ausgelegt war, seine Bosheit und seine Intrigen. Ich glaube, dass diese Mischung macht und wenn jemand nur immer gut ist, ist er für die Zuschauer langweilig.
Ja.
Ich glaube es auch. Nehmen wir mal Angela Channing beispielsweise. Sie hat intrigiert, sie hat andere Winzer in den Ruin getrieben und auch gegen ihre eigene Familienmitglieder intrigiert. Nichtsdestotrotz gab es immer wieder Momente, wo sie auch sehr, sehr menschlich und sehr herzlich war. Ihren Töchtern gegenüber beispielsweise war sie immer sehr herzlich, wenn auch streng oder andere würden vielleicht sagen etwas unterkühlt in der Erziehung oder so, aber das war eben ihre Art. Nichtsdestotrotz Emma gegenüber beispielsweise war sie immer sehr herzlich und hatte immer Verständnis für sie. Ich finde, gerade das zeichnet diesen Charakter auch aus. Er war sehr vielschichtig und ich glaube, der Zuschauer konnte in solchen Momenten gerade noch immer sehen, ja, so schlecht oder so böse, so skrupellos ist sie dann doch nicht.
Ja.
Sodass das eben auch eine gewisse Sympathie schafft.
Also könnte man...
zu anderen Charakteren, die von vornherein auf eine gewisse Machart festgelegt waren.
Das heißt, man kann weder Angela Channing noch Richard Channing in eine Schublade stecken, also nur gut oder nur böse.
Nein, kann man nicht.
Es ist ja auch so ein Phänomen, dass gerade die Charaktere der, ja, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Fieslinge immer besonders gut ausgearbeitet wurden. Ist das von den Drehbuchautoren so beabsichtigt, dass man sich besonders auf diese Figuren konzentriert hat?
Es waren ja beides tragende Rollen, natürlich.
Ja.
Also in erster Linie ist es sicherlich von den Drehbuchautoren erstmal so konzipiert. Man muss aber natürlich auch sehen, dass jeder Schauspieler, wer auch immer dann im Ergebnis ausgewählt wird, eine Rolle zu spielen, seine eigenen Eigenschaften natürlich in diese Rolle mit einbringt. Und nach einer gewissen Zeit, das bestätigen auch immer wieder die Interviews, die wir führen, ist es so, dass die Autoren natürlich die Stärken und Schwächen der einzelnen Darsteller erkennen und dementsprechend auch im Hinblick auf die Stärken der Schauspieler mehr zu schreiben beginnen. Das heißt also, wenn wir beispielsweise nochmal Richard Channing herausgreifen, hätte man ihn jetzt nicht mit David Selby besetzt, sondern mit Michael Nader oder mit John Beck, die ja beide im Gespräch waren, dann hätten wir möglicherweise heute ein ganz anderes Bild von Richard Channing.
Ja. Wo du gerade sagtest, John Beck, gab es berühmte andere Schauspieler, die für tragende Rollen vorgesehen waren, abgesehen von John Beck und Michael Nader jetzt zum Beispiel?
Also es gab natürlich jede Menge und es gibt auch innerhalb der Seifenopern, die von Lorimar produziert wurden, auch immer wieder Wechsel. Also David Selby beispielsweise war ursprünglich für die Rolle des Gary Ewing in North Landing vorgesehen, die Rolle, die dann später Ted Shackelford gespielt hat. Robert Foxworth, das ist ja ganz bekannt, sollte ja ursprünglich J.R. spielen. Und was Falcon Crest angeht, natürlich Sophia Loren war im Gespräch als die Figur, die dann später von Gina Lollobrigida verkörpert wurde, wobei man da vergleichsweise eine wesentlich aggressivere Francesca erlebt hätte, so wie sich die Autoren ursprünglich vorgestellt hatten. Es gab eine Vielzahl anderer Gaststars, die immer wieder diskutiert wurden, von Angie Dickinson bis hin über Robert Mitchum. Robert Mitchum sollte die Rolle von Roland Saunders bekommen, die dann später Robert Stack verkörperte. Also auch da haben wir jede Menge an Hintergrundinformationen in unserem hinter den Kulissen-Bereich. Da kann man auf jede einzelne Saison klicken und sich durchlesen, welche Gaststars für jede Serie eigentlich, für jede Saison eigentlich geplant gewesen waren.
Ja, es ging ja immer so durch die Presse, dass das Leben hinter den Kulissen fast genauso, wenn nicht sogar aufregender war als das Leben vor der Kamera. Bei vielen Seifenopern.
Also für Falcon Crest ist das, so wie ich das durch die Interviews weiß, eher ein Mythos. Im Gegensatz zu vielen anderen dieser Serien haben die Schauspieler privat sehr, sehr viel miteinander unternommen. Ernie Wallengren, der Autor, der die meisten Folgen für Falcon Crest geschrieben hat und im Übrigen ein guter Freund von Earl Hamner war, Ernie ist inzwischen leider verstorben, hat privat wahnsinnig viel für die Besetzung und für die Crew organisiert. Also sie waren regelmäßig einmal die Woche Bowling spielen. Es gab also dann in unterschiedlichen Konstellationen die Bowling-Teams von Falcon Crest. Man hat zusammen bei John Perry, bei dem Produzenten, der 7 Jahre lang dabei war, regelmäßig in seinem Garten gegrillt und ähnliche Dinge. Die hingen im Endeffekt auch in ihrer Freizeit miteinander ab, wenn man das einfach mal so flapsig formulieren darf. Wobei Jane Wyman, das haben alle gesagt, einfach häufiger sich zurückgezogen hat. Sie hat dann an einzelnen Gelegenheiten schon teilgenommen, aber sie war jetzt nie jemand, der sonderlich viel von seiner Privatsphäre preisgeben wollte.
Eine Sache, die ich noch fragen wollte, ich habe es mal öfters gelesen, es wurde manchmal ein bisschen gewitzelt, dass Jane Wyman eigentlich fast von der ersten bis zur letzten Folge immer die gleiche Frisur hatte.
Das stimmt, da hält sich ein Gerücht hartnäckig, dass Jane Wyman eine Perücke getragen haben soll. Es ist nie offiziell bestätigt worden, von ihr selber schon mal gar nicht. Und ich finde, wenn man sich im Verlauf der Serie ihre Frisur anschaut, hat sie sich natürlich auch verändert. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, dann hat sie eben pro Saison eine andere Perücke bekommen. Aber ich finde nicht, wenn man sich ihre älteren Aufnahmen aus älteren Filmen und so weiter anschaut, dann ähneln sich die Frisuren. Also, wie gesagt, offiziell ist nie etwas bestätigt worden.
Also es gibt immer unterschiedliche Gerüchte, wie Ingo schon richtig sagte. Bob McCullough, der Supervising Producer der ersten 3 Staffeln, hat die These vertreten, wenn sie eine Perücke getragen hätte, dann hätte er das deswegen schon gesehen, weil man ihm die Rechnung dafür vorgelegt hätte, damit er sie autorisieren könne. Das spricht natürlich dagegen. Es gibt aber andere Leute, die sagen, ich habe Jane in ihrem Trailer gesehen und sie hatte keine Perücke auf und ihre Haare waren dünner.
Ja.
Aber Also was davon stimmt, das wissen wir auch nicht. Wir werden in unserem Interviewmagazin im Dezember ein Interview mit Sarah Douglas veröffentlichen. Auch sie hat zu der Perückenfrage Stellung genommen und eine Szene geschildert, wo sie auf den Wyman getroffen sei, woraus sie jetzt Schlüsse für sich gezogen hat. Das will ich jetzt an dieser Stelle allerdings auch nicht verraten, weil das erst noch kommen wird. Aber wenn Sie 5 Leute fragen, dann bekommen Sie 7 Meinungen.
Ja.
Und letzten Endes wird das ein Mysterium bleiben. Man wird es nicht abschließend klären können.
Ja, also ich meine, es wäre natürlich ein super Aufhänger für eine der nächsten Ausgaben eures Magazins. Wir lösen den Perückenskandal auf, denke ich jetzt mal.
Ja.
Abschließend von euch beiden, euer absoluter Kultsatz oder das Kultzitat aus der Serie.
Am Ende der 7. Saison, als Angela noch einmal durch das Foyer schaut und sich das gesamte Erdgeschoss der Villa anschaut, das ja jetzt Melissa gehört zu diesem Zeitpunkt, und die Kamera rumschwenkt, zunächst aus ihrer Perspektive und dann schwenkt sie wieder auf die beiden Schauspielerinnen zurück und dann sieht man sie also nebeneinander und Angela sagt so über die Schulter, ich komme wieder. Und dann hört man ein Schloss, hört man die Tür ins Schloss fallen. Das ist der Satz, der mir im Gedächtnis geblieben ist.
Ja.
Also ich habe ganz viele Szenen, die mir wahnsinnig gut gefallen und die ich auch ganz gerne immer wieder zitiere. Aber so spontan fallen mir natürlich immer die Bosheiten ein. Und da finde ich eine Szene ganz klasse, in der Richard zu Angela sagt, how about if I fix you an arsenic on the rocks? Und also ob er ihr ein Glas Arsen auf Eis mischen darf. Das ist eine der vielen witzigen, boshaften Szenen, die Falcon Crest für mich immer wieder so prickelnd und so witzig und einfach spannend machen.
Ja. Ja, dann bedanken wir uns ganz, ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Gerne.
Hat super viel Spaß gemacht und wir sind mal gespannt, was am Samstag da so passiert. Wir werden ein kleines Quiz machen und werden natürlich auch Fanwissen testen. Da bin ich mal gespannt.
Wunderbar, das klingt nach einer tollen Idee. Ja.
Danke. So, jetzt habe ich euch wieder auf normal geschaltet.